SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hier ist die neue Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bei uns geht's diesmal um eine schöne Freizeitbeschäftigung eigentlich, nämlich um Lästern. Zugegeben, es ist fies, aber manchmal gibt's einfach nichts Schöneres, als in kleiner Runde so richtig seinen Frust über andere abzulassen. Natürlich gibt's aber Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, denn dann wird aus Lästerei Beleidigung. Und wenn das bei der Arbeit passiert und man Kolleginnen, Kollegen oder Vorgesetzte beleidigt und die bekommen das dann irgendwie mit, dann kann das sogar eine Kündigung nach sich ziehen. Das ist unser Thema gleich im Interview mit einer Arbeitsrechtlerin. Es ist viel geschrieben und berichtet worden über die Generation Z, also die Jahrgänge von ungefähr 1996 bis 2009, dass sie faul sei, keine Lust auf Arbeit mehr habe und die richtige Work-Life-Balance ganz oben auf ihrer Agenda stehe. Man spricht da sogar schon von Life-Life-Balance. Doch die Unternehmen, die sind angewiesen auf diese junge Generation von Arbeitnehmern und müssen sich auf sie einstellen. Wir haben ein Beispiel gefunden, wie das geht. Und wir gehen in die Pilze zusammen mit einem Pilz-Sachverständigen und Pilz-Coach. Viel Spaß beim Zuhören. Gelegentliche Lästereien über den Kollegen oder die Chefin, die sind wahrscheinlich in vielen Firmen an der Tagesordnung. 7 miteinander befreundete Mitarbeiter einer Fluggesellschaft aus Niedersachsen haben es mit der Lästerei allerdings ziemlich übertrieben. In einer WhatsApp-Chatgruppe haben sie mit rassistischen und sexistischen Beleidigungen über Vorgesetzte und andere Kollegen hergezogen. Jemand hat dann den Chatverlauf an den Arbeitgeber weitergegeben. Dieser kündigte daraufhin den Lästermäulern. Und das zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht in Erfurt diese Woche geurteilt hat. Maren Habel ist Arbeitsrechtlerin aus Mainz. Wie haben die Richter das Urteil denn begründet?
Ja, die Richter des Bundesarbeitsgerichts haben entschieden, dass wenn man in einer privaten Chatgruppe, das war hier ein Chat zwischen 7 Kollegen, dass wenn man in einem solchen Chat eben beleidigende, rassistische oder sexistische Äußerungen von sich gibt, dass dies auch eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen kann und dass der Beschäftigte, der diese Äußerungen von sich gegeben hat, sich eben nur im Ausnahmefall auf eine berechtigte Vertraulichkeitserwartung berufen könnte.
Ich muss noch mal nachhaken. Ich muss doch davon ausgehen können, dass ein privater Chat ein geschützter Raum ist.
Ja, die Frage ist, was ist ein privater Chat? Bisher war es immer so, ich kann gegenüber Familienangehörigen oder ganz engen Freunden etwas äußern. Das ist dann privat, da muss ich auch auf die Vertraulichkeit mich verlassen können. Das Bundesarbeitsgericht bewertet das jetzt aber anders bei diesen 7 Mitgliedern, bei denen es sich um Arbeitskollegen handelte. Die waren zwar befreundet und diese Chatgruppe gab es auch schon seit 2014. Und das Bundesarbeitsgericht sagt eben, diese Privatsphäre, die ist nicht so geschützt, wenn es sich hier um eine Gruppe von Arbeitskollegen handelt. Und es kommt darauf an, was ist der Inhalt der ausgetauschten Nachrichten. Und da hatte das Bundesarbeitsgericht eben gesagt, bei beleidigenden, rassistischen, sexistischen und zu Gewalt aufstachelnder Weise vorliegenden Nachrichten ist dieser Schutz dann eben nicht mehr gegeben.
Wo hört denn Lästern auf und wo fangen Beleidigungen an?
Da müsste man jetzt wahrscheinlich auch noch mal einen Strafrechtler fragen, wo ist genau die Grenze zu einer Beleidigung überschritten. Also in diesem Fall war das, glaube ich, ganz eindeutig, dass das nicht nur Lästereien sind, sondern es sich um heftige Vorwürfe handelt. Ich will die jetzt gar nicht im Einzelnen zitieren. Wenn man sich mal das Urteil des Landesarbeitsgerichts anschaut, da steht es alles im Detail drin. Da ist, glaube ich, ganz offensichtlich, dass die Grenze überschritten ist.
Wenn ich jetzt schreibe, der Chef ist eine Pfeife oder ach, die Chefin nervt mich heute wieder, das kann man schon schreiben, das ist verkraftbar.
Man muss sich immer den Einzelfall angucken. Es gab, glaube ich, mal eine Entscheidung, da hat ein Mitarbeiter den Chef als Psychopathen bezeichnet. Also man muss sich immer angucken, wann ist die Grenze überschritten, gegenüber wem, in welchem Kreis sagt der Mitarbeiter denn das, vor welchem Hintergrund, was für eine Position hat der Mitarbeiter vielleicht auch, was für ein Sprachgebrauch ist da üblich und welcher nicht oder in welcher Situation hat er das geäußert. Also man kann es nicht so generell sagen, bei heftigeren Ausdrücken sollte man aufpassen, weil man dann eben schon das Arbeitsverhältnis gefährdet.
Der konkrete Fall geht jetzt zurück an die niedrigere Instanz, das Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Was muss da jetzt nochmal genau geprüft werden?
Der Beschäftigte muss jetzt darlegen und beweisen, wieso konnte ich diese Vertraulichkeitserwartung haben, wieso durfte ich davon ausgehen, dass diese Nachrichten nicht weitergegeben werden. Hier ist es ja über ein Mitglied an einen anderen Kollegen gegangen, dann kam es zum Betriebsrat, der hat es an den Personalleiter weitergegeben. Der Beschäftigte muss jetzt darlegen, wieso durfte ich diese Vertraulichkeitserwartung haben, Angesichts der Größe der Chatgruppe war die klein genug, auch was die geänderte Zusammensetzung anbelangt. Da kam ja dieser ehemalige Kollege noch mit in den Chat rein. Dürfte ich die Erwartungen der Vertraulichkeit haben, auch aufgrund der unterschiedlichen Beteiligung der Gruppenmitglieder an den Chats? Und dürfte ich die haben, wenn ich eben auch so ein Medium wie WhatsApp nutze, wo Nachrichten auch schnell weitergeleitet werden können?
Was glauben Sie denn jetzt, wird die Kündigung dieser Lästermäuler, nenne ich sie jetzt mal, jetzt auch vom Landesarbeitsgericht denn für rechtens erklärt oder ist der Ausgang völlig offen?
Das wird jetzt drauf ankommen. Das Landesarbeitsgericht wird jetzt sich ansehen, was trägt der Beschäftigte denn vor? Wieso durfte er davon ausgehen, dass das überhaupt nicht an Dritte weitergeleitet werden kann? Also es könnte vieles dafür sprechen, dass sich die Rechtsprechung hier ändert und das LAG vielleicht zum Schluss kommt, die Kündigung ist doch gerechtfertigt, aufgrund der Ausführung des Bundesarbeitsgerichts, die das Bundesarbeitsgericht hier gemacht hat.
Die Sache ist einfacher, wenn Kollegen öffentlich über andere herziehen. Dann ist eine Kündigung auf jeden Fall gerechtfertigt, oder nicht?
Genau, also wenn diese Äußerungen hier öffentlich erfolgt werden, zum Beispiel irgendwie, also im Internet jetzt nicht nur innerhalb von einer privaten Gruppe, dann wäre diese Kündigung auf jeden Fall sofort bestätigt worden.
Maren Habel ist Arbeitsrechtlerin aus Mainz. Mit ihr habe ich gesprochen über ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, wonach Lästereien bzw. schwere Beleidigungen über Vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe eine Kündigung rechtfertigen können. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Firmen müssen sich ziemlich was einfallen lassen, um an Nachwuchs zu kommen. In der aktuellen Ausbildungsumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer zum Beispiel gibt ein Großteil der Firmen an, künftig noch mehr auf die Bedürfnisse der Azubis eingehen zu wollen, zum Beispiel flachere Hierarchien einführen, modernere IT-Technik, flexiblere Arbeitszeiten. Die Generation Z, die weiß nämlich ganz genau, was sie will und was nicht. Beim Maschinenbauer Trumpf aus Ditzingen bei Stuttgart dürfen jetzt sogar jüngere Beschäftigte ältere und erfahrenere Kolleginnen und Kollegen coachen, um sie fit zu machen für den Umgang mit der Generation Z. Unsere Reporterin Geli Hensoldt hat mit einem Coach und seinem Mentee gesprochen.
Oliver Maaßen, Jahrgang 1964, ist Bankkaufmann und BWLer und schon lange Führungskraft. Seit 2017 ist er Personalchef bei Trumpf im baden-württembergischen Ditzingen. Als Mentee beim Reverse-Monitoring-Programm des Unternehmens hat er sich von einem Studierenden coachen lassen.
Wir kamen so auf soziale Medien zu sprechen. Ich fragte dann, sind Sie denn auf Facebook? Und dann sagte er, nee. Dann sage ich, wie nee? Dann sagte er, ja, warum soll ich da sein, wo meine Großeltern sind? Und das war für mich schon echt ein Schlag ins Kontor. Und das hat für mich persönlich Augen geöffnet, zu sagen, gut, da müssen wir auch noch mal ran. Weil wenn die junge Generation ganz woanders ist, da macht es ja keinen Sinn, dass wir Ausbildungsplätze auf Facebook inserieren.
Das Beispiel, sagt Maaßen, zeigt, worauf es ankomme im Miteinander der Generationen. Jeder hat ein spezielles Know-how. Und wenn alle das ins Unternehmen einbringen, wird das erfolgreicher. Ein Ergebnis des Coachings? Trumpf krempelte seinen Social-Media-Auftritt um und lässt ihn seitdem auch von denen betreuen, die der Maschinenbauer erreichen will. Azubis und Studierende. Von Leuten wie Pauline Wirth. Sie ist 22 Jahre alt und war als Mentorin im Programm.
Ich fand es sehr interessant zu sehen, dass unsere Meinung da so gefragt wird, da man eben gemerkt hat, wie viele Führungskräfte sich dafür auch interessieren und wie viele daraus lernen wollen, gerade in dem direkten Gespräch mit den Auszubildenden.
Ideen einbringen und Forderungen stellen. Dass jüngere Mitarbeitende das machen, ist für viele Führungskräfte eine neue Situation, sagt Maaßen. Eine, die Sie sich als Berufseinsteiger vielleicht gewünscht hätten, aber tatsächlich ganz anders erlebten.
Wir hatten nur nicht so die Chancen und die Rahmenbedingungen, das zu artikulieren, die dank Arbeiterlosigkeit in Anführungsstrichen diese Generation hat, nämlich Forderungen stellen zu dürfen und auch gehört zu werden. Also wenn ich vor 30 Jahren bei meinem Einstellungsgespräch gesagt hätte, und wann darf ich das erste Sabbatical machen und im Übrigen muss ich eigentlich mal ins Büro kommen, ja, dann ist ja klar, was los gewesen wäre. Dann hätte ich keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und heute müssen wir lernen, als Arbeitgeber uns auf solche Fragen einzustellen.
Nur wer weiß, was Mitarbeitende wollen, kann darauf eingehen und so punkten im Kampf um Arbeitskräfte. Um die Generation Z, die auch Trumpf ins Unternehmen holen möchte. Und die ist eben doch anders als die älteren Generationen, meint Pauline Wirth.
Also ich würde behaupten, dass es in meiner Generation immer wichtiger wird, die Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten und dabei dann eben auch das am Arbeitsplatz anzupassen.
Eine Aufgabe, der sich Unternehmen stellen müssen, zum Beispiel indem sie, wie auch Trumpf mittlerweile, neue flexible Arbeitszeitmodelle anbieten. Von denen profitieren dann alle Beschäftigten. Nochmal Oliver Maaßen.
Die Generation Z steckt wahrscheinlich ein Stück weit in jedem von uns. Und ich freue mich darauf, dass diese Generation Z mit all ihren Ansprüchen, aber auch mit dem, was sie umsetzen möchte, uns in den nächsten Jahren im Unternehmen ganz schön etwas beizubringen hat.
Der Maschinenbauer Trumpf aus Ditzingen will die neue Generation von Arbeitnehmern ganz genau kennenlernen und lässt sich coachen, um die Generation Z besser zu verstehen. Ein Beitrag von Geli Hensoldt. Nach Uli Hoeneß und Boris Becker ist jetzt ein weiterer prominenter Deutscher im Knast. Der Koch Alfons Schubeck sitzt seit Mittwoch wegen Steuerhinterziehung ein. Christopher Zone will ihn ein bisschen aufmuntern und schreibt ihm deshalb unseren, wie immer nicht ernst gemeinten, Brief der Woche.
Lieber Alfons Schubeck, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sie sind schon ein ausgekochtes Schlitzohr, was Sie Ihren gutgläubigen Kunden so alles andrehen. Ein Sexsalz zum Beispiel, ich hab's ausprobiert, hilft nicht gegen weiche Nudeln. Oder noch unverschämter, ein Nudelwassersalz, Kostenpunkt 4,50 Euro das halbe Kilo. Zum Vergleich, 500 Gramm einfaches Salz gibt's im Supermarkt derzeit für 25 Cent. So mancher fand, schon dafür hätten sie eigentlich eingebuchtet werden müssen, aber sie sitzen ein wegen Steuerhinterziehung. Warum haben sie das getan, lieber Alfons Schubeck? Als Koch dachten sie wohl, ich mach's wie am Herd, immer probieren und nix anbrennen lassen. Aber dann hat man ihnen in die Suppe gespuckt, jetzt ist der Ofen aus und sie müssen auslöffeln, was sie sich selber eingebrockt haben. Gut 3 Jahre müssen sie nun schmoren, das sogenannte Niedrigtemperaturgaren. Aber keine Sorge, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ihr Freund Uli Hoeneß saß wegen des gleichen Delikts ein und hat es ihnen gebrochen? Kein bisschen. Unverändert roh kam der Uli wieder raus, wie ein saftiges Steak. Ironie des Schicksals, zufällig sucht gerade ihr Knast in Landsberg am Lech zurzeit einen Koch für die Gefängnisküche. Kommt leider nicht in Frage für sie, der Posten beinhaltet zum einen auch die Beaufsichtigung der Insassen und zum anderen, fast noch wichtiger, für die Stelle gibt es nur knapp 2.800 Euro Gehalt, dafür haben sie früher gerade mal ein Hors d'oeuvre serviert. Jetzt also vorbestraft, lieber Herr Schubeck, aber damit kommen Sie sicher klar, so ein paar Flecken auf der weißen Weste, daran seid ihr Köche doch gewohnt. Das Sprichwort ist zu lang. Die letzten beiden Wörter sind überflüssig. Es reicht zu sagen, viele Köche verderben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christopher Zone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Caroline Lüdemann heißt unsere Knigge-Expertin. Sie kennt sich mit jeder noch so brenzligen sozialen Situation am Arbeitsplatz aus. Bei der Frage von Steffi aus Mainz geht es zwar nicht um Brenzliges, aber um etwas dennoch sehr Wichtiges, nämlich den guten ersten Eindruck. Steffi schreibt, ich fange in einigen Wochen einen neuen Bürojob an, wo ich außer den Verantwortlichen aus dem Bewerbungsgespräch bislang niemanden kenne. Natürlich möchte ich einen guten Start haben und würde den Kolleginnen und Kollegen gern direkt am ersten Tag was Gutes tun. Ich habe allerdings keine Ahnung, was dort die Standards sind. Am Ende ist mein Kuchen zu popelig und ich mache direkt einen schlechten Eindruck. Aber auch der Sektempfang mit Schnittchen kann überkandidelt wirken. Was soll ich machen? Hier die Antwort von Caroline Lüdemann.
Wenn ich ganz direkt auf die Frage antworten darf, dann würde ich sagen, gar nichts. Wir machen gar nichts am ersten Tag. Also kurzum, ich würde auf gar keinen Fall vor der Tür stehen mit einem Umtrunk oder mit dem Kuchen aufwarten. Natürlich ist es schon wichtig, dass man einen guten ersten Eindruck prägt und hinterlässt, aber den gestalten wir erstmal durch andere Faktoren. Also wie zum Beispiel ein gutes Auftreten als Person, durch Freundlichkeit, durch Aufgeschlossenheit, durch Interesse an den Kollegen und dem Arbeitsumfeld und Ähnliches. Und dann kann man in den kommenden Tagen oder Wochen, das eilt nicht wirklich, auch ein Gespür dafür entwickeln, wie so ein kleiner Einstand denn aussehen könnte und was vor Ort üblich und gern gesehen ist und was vielleicht auch nicht. Und dann, meine ich, kann man darüber auch mal mit den Kollegen sprechen und sie eben auch fragen, sie in die Überlegungen einbeziehen. Und dann vielleicht noch ein paar Worte zu dem Kuchen. Also wenn man sich die Mühe macht, selbst zu backen, statt backen zu lassen, dann glaube ich, zeigt das sehr viel Wertschätzung. Und der Kuchen kann entgegen der Befürchtungen, die in der Frage geäußert wurden, aus meiner Sicht dann überhaupt gar nicht zu klein, zu unpassend oder zu popelig sein.
Und dann noch die Frage von Marie, Studentin auch aus Mainz. Sie fragt, was soll ich tun, wenn ich bei einem neuen Nebenjob schon beim Probearbeiten merke, dass er gar nicht zu mir passt? Wie sage ich taktvoll dem Chef wieder ab?
Man muss da jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Also lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende ist so ein durchaus bekanntes und wahrscheinlich auch berechtigtes Sprichwort. Der Chef, der möchte doch auch keine Mitarbeiter haben, die ungern den Job machen. Ja, was man ungern tut, das macht man halt auch häufig nicht ganz so gut. Und übrigens, dafür ist diese Probearbeit ja auch da, dass übrigens beide Seiten überprüfen können, ob es denn so zueinander passt. Und da ist es dann auch legitim, wenn sich eine Seite dagegen entscheidet. Ich glaube, je schneller man da jetzt Farbe bekennt, umso leichter ist es für einen selber, aber letzten Endes natürlich auch für den Chef. Und dann könnte man vielleicht sagen, dass man das Ganze durchaus zu schätzen weiß, dass man sehr freundlich empfangen wurde und wie nett der Umgang untereinander ist, dass es menschlich Spaß macht, dass man aber eben leider festgestellt hat, dass die Arbeit nicht die ist, die zu einem selber passt. Und dass man hofft, dass der andere dafür Verständnis hat, dass es einem auch durchaus leid tut, dass das so ist, aber dass man eben dennoch diese Entscheidung treffen musste. Final erfährt dann der Gegenüber trotz allem noch Wertschätzung, der weiß, dass man sich in einen hineinversetzt hat und dass einem die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Und dann kann, glaube ich, keiner wirklich böse sein.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das feuchte und warme Wetter diesen Sommer ist ein Glück für alle Pilzsammler. Überall sprießen die Pilze derzeit aus dem Boden. Die Sammler können aus dem Vollen schöpfen. Leider kennen sich aber nicht immer alle so gut aus mit dem, was sie da sammeln. Bei manchen Giftnotrufzentralen haben in den vergangenen Wochen mehr Menschen mit Verdacht auf Pilzvergiftung angerufen als sonst. Die Giftnotrufe werden unter anderem beraten von Pilz-Sachverständigen. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat einen solchen Pilz-Sachverständigen und Pilzcoach begleitet.
Ein Auwald in der Nähe von Weingarten in der Südpfalz. Mit Volker Westermann vom Forstamt Pfälzische Rheinauen gehe ich in die Pilze.
So, ich schneide jetzt mal den an. Und da sieht man dann auch schon, dass er sich blau verfärbt. Das ist also der netzstielige Hexenröhrling. Der löst bei vielen Menschen Bedenken aus. Aber den kann ich auch mit einem Glas Wein gerne genießen, ohne dass ich mich dabei vergifte. Ja.
Der 60-Jährige war über 20 Jahre lang Revierförster. Heute betreut er Schulklassen und führt sie durch den Wald. Außerdem ist er auch noch Pilzsachverständiger und Pilzcoach.
Als Pilzsachverständiger informiert man Menschen über die Pilze und berät im schlimmsten Fall auch Kliniken, wenn es um Vergiftungen in Sachen Pilze geht. Als Pilzcoach informiere ich vor allem junge Menschen, Schulklassen etc. über die Bedeutung der Pilze für uns Menschen und für das Ökosystem Wald.
Nur ganz wenige Förster sind auch Pilzsachverständige. Dafür aber ganz viele Menschen, die eine Ausbildung zum Pilzsachverständigen machen und neben ihren eigentlichen Berufen ehrenamtlich als solche arbeiten.
Da ist die Stewardess von der Lufthansa dabei und da ist der Mediziner dabei und der Schichtarbeiter bei der BASF.
Die alle eine große Verantwortung haben, wenn es um giftige Pilze geht. Volker Westermann weiß, wo er die im Wald findet. An einer Eiche ein grüner Knollenblätterpilz, den er abschneidet.
Er hat so einen ganz markanten Geruch. Ich würde sagen, er hat so was Aasähnliches. Also er riecht schon ein bisschen widerlich. Ja. Aber dieses Exemplar würde ausreichen, wenn man keine medizinischen Maßnahmen einleitet, dass wir beide, wenn wir ihn essen, hops gehen.
Damit es nicht so weit kommt, ruft häufig die Giftnotrufzentrale in Mainz bei ihm an und fragt den Pilzsachverständigen um Rat.
Die schicken dann, wenn es noch vorhanden ist, die Pilzreste, vielleicht auch das Erbrochene per Taxi vorbei. Also ich muss auch sagen, in dem Moment, wo eine Klinik anruft und sagt, ich habe da einen Pilz, wir brauchen ihr Urteil, da steigt bei mir schon der Adrenalinspiegel und da fange ich an zu schwitzen, weil da hängt natürlich auch wirklich was davon ab. Und sei es nur die Frage, pumpe ich einem Kleinkind den Magen aus oder nicht, das eigene falsche Urteil könnte ja dann auch Gefahr für die Gesundheit anderer bedeuten. Das ist Stress.
Zu solchen Situationen kommt es, wenn Pilzesammler zu unbedarft an die Sache rangehen, ohne Wissen Pilze sammeln und diese etwa mit einer Handy-App bestimmen wollen.
Die sind schon heute oft sehr treffsicher. Aber in dem Wort oft liegt auch die Betonung. Oft heißt nicht immer und einmal falsch gelegen, das kann der Tod bedeuten. Das muss man klar so sagen.
Deshalb sollten sich Pilzesammler nicht nur auf eine App verlassen, sondern im Zweifelsfall lieber den Pilzsachverständigen fragen. Zumal es immer mehr Pilzsammler gibt.
Ich habe den Eindruck, dass die Begeisterung für die Pilze zunimmt. Es ist ein Gegengewicht zu unserer modernen digitalen Welt.
Sagt der Pilzsachverständige Volker Westermann aus der Südpfalz. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat ihn in die Pilze begleitet. Und damit sind wir am Ende der aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler und sage Tschüss.